wie ein Zimmer zu mieten, eigentlich nicht richtig. Sondern es gab nur diese Bauernfamilien dort. Und bei diesen Familien war es so, dass sie in der Regel ein stöckiges Haus hatten. Mit dem nächsten Bild können wir das uns einfach mal anschauen. Genau, so sah ein Bauernhaus in Bethlehem zur Zeit Jesu aus. Also eigentlich ein Zimmerhaus. Es gab nur dieses eine Zimmer. Und es ist auf so einer Erhöhung, eine Stufe höher, da lebten die Menschen. Da lebte die Familie, da haben sie geschlafen, da haben sie gegessen. Und eine Stufe tiefer im selben Haus waren die Tiere. Besonders im Winter wurden die Tiere mit ins Haus reingebracht. Und die Tiere brachten auch etwas Wärme. Und die Tiere wurden auch geschützt, indem sie bei den Menschen waren. Und dann war in dieser Erhöhung so eine Einführung, das nannte man die Futterkrippe, wo wir hier diese Tiere sehen können. Und offensichtlich war es so, dass der Hausvater oder dass diese Familie Josef und Maria zu sich nach Hause eingeladen haben, denn es war kein Platz in der Unterkunft oder im Gästezimmer. Da drüber war in der Regel, also im Dach, ein Raum für Gäste. Und es würde auch nicht zu der Tradition und Kultur des Volkes Israels passen, dass man Gäste wegschickt. Das war ein Gebot Gottes im Alten Testament, dass man die Fremden aufnimmt. Und so ist es sehr wahrscheinlich nicht richtig, diese Vorstellung, dass Josef und Maria irgendwie von Tür zu Tür gingen und nirgends war Platz. Ja, das Gästezimmer war besetzt. Und so sind sie mit in den Wohnbereich aufgenommen worden. Vielleicht war die Familienmutter dann tatsächlich auch die Hebamme für die Geburt von Jesus. Und dann wurde Jesus in so eine Futterkrippe hineingelegt. Und so möchte ich diesen Herbergsvater oder Familienvater an dieser Stelle mal rehabilitieren und mit einreihen in die Liste derer, die Jesus aufgenommen haben. So wie die Hirten auf dem Feld Jesus aufgenommen haben. Wir sehen hier einige Hirten, die ja nach einer Engelserscheinung hingeeilt sind, um Jesus zu begrüßen. So wie die weisen Männer, die Sterndeuter, sich auf den Weg gemacht haben. So war auch diese Familie diejenige, die Raum für Jesus hatte. Raum für Jesus. Das ist ja unser Thema heute. Wie kann Jesus Raum in unseren Herzen bekommen? Das ist die Frage. Es gibt eine Bibelstelle, die das erklärt. Im Johannes Kapitel 1 beschreibt Johannes, der Jünger von Jesus, die Weihnachtsgeschichte ein bisschen anders. Nicht so in den Details der Umstände, in denen Jesus geboren wurde, sondern schon direkt in der Bedeutung dessen, was es bedeutet, dass Jesus Mensch geworden ist. Er wurde Mensch und er wohnte unter uns. Und dann steht da geschrieben, ab Vers 11, er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Ja, auch damals gab es viele Menschen, die Jesus abgelehnt haben oder die ihn nicht erkannt haben als den von Gott gesandten Messias. Herodes war einer unter ihnen, der es nicht akzeptieren wollte, dass der Erlöser, dass Jesus, der Messias kommt. Und Herodes hatte Angst, dass Jesus ihn vom Thron stürzt und dass Jesus die Herrschaft übernimmt auf diese Art und Weise, auf politische Art und Weise. Aber Jesus ist gekommen, um Raum zu gewinnen in unseren Herzen und im Leben der Menschen, die Herrschaft Gottes, die Ordnung Gottes wieder aufzurichten. Ganz anders, als viele sich das vorgestellt haben. Viele haben ihn verkannt, weil sie eine andere Vorstellung von Jesus hatten. Aber die einfachsten Menschen haben ihn erkannt. Und auch manche Wissenschaftler haben ihn erkannt. Wie die Weisen aus dem Morgenland und wie die Hirten. Und ich glaube auch diese Familie, die Jesus bei sich aufgenommen hat. Und wie können wir heute Raum machen für Jesus? All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, das Privileg, Gottes Kinder zu werden. Wenn wir an Jesus Christus glauben als den von Gott gesandten Messias, wenn wir erkennen, dass wir erlösungsbedürftig sind, und Jesus als den Erlöser annehmen, indem wir Vergebung von Schuld empfangen, der uns in die Beziehung mit Gott zurückführt, dann passiert ein Wunder, was hier beschrieben wird mit Neugeburt. Hier steht, dass wir dann aus Gott geboren werden. Es gab einen Theologen, einen Gelehrten, Schriftgelehrten mit dem Namen Nikodemus. Der lebte zu der Zeit von Jesus und Nikodemus kannte die Schriften in- und auswendig. Und doch fehlte ihm etwas. Ihm fehlte die Beziehung mit Gott. Und eines Nachts hatte er eine Unterredung mit Jesus und er hat ihm sicherlich viele Fragen gestellt. Und Jesus hat ihm erklärt, was passieren muss, damit wir mit Gott in Beziehung treten können. Du musst von Neuem geboren werden. Nikodemus konnte das nicht begreifen mit seinem menschlichen Verstand. Wie soll das gehen? Ich bin ein erwachsener Mann. Und Jesus erklärte ihm dann genauer, dass es nicht wörtlich zu verstehen ist, sondern dass es eine geistliche Neugeburt ist, die durch den Heiligen Geist im Herzen bewirkt wird. So sehr hat Gott die Welt geliebt, uns Menschen geliebt, dass er seinen einzigen, eingeborenen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Durch den Glauben an Jesus Christus werden wir von Neuem geboren. Wir dürfen neu beginnen. Die Schuld ist vergeben, wenn du Jesus zum Retter und Herrn deines Lebens machst, wenn du ihn annimmst als den, der er ist, wenn du ihm Glauben schenkst, dann passiert ein Wunder. Viele haben das erlebt. Ich habe das erlebt. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, aber es kam der Zeitpunkt in meinem Leben, das war bei mir mit 12 Jahren, wo ich bewusst Jesus die Tür meines Herzens geöffnet habe und gesagt habe, Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube daran, dass alles, was in der Bibel steht, wahr ist und ich nehme dich auf in mein Leben. Vergib mir meine Schuld, vergib mir alles, was ich verkehrt gemacht habe in meinem Leben. Ich will mit dir rechnen, ich will mit dir leben. Ich will ein Nachfolger von Jesus Christus sein. Da ist etwas passiert. Ich bin von Neuem geboren worden. Ich habe die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt und seitdem bin ich nie wieder von ihm weggegangen. Und viele von uns haben das schon erlebt. Wenn du Jesus zum Retter und Herrn deines Lebens machst, wenn du ihm dein Herz öffnest, dann verändert sich da was. Die Schuld ist weg. Frieden kehrt ein. Freude. Freude, einfach die Freude darüber, dass du zu Gott gehören darfst, dass du dieses Privileg hast, Gottes Kind zu sein. Nicht nur im Sinne von Gott geschaffen, von Gott gewollt, sondern wirklich ein Kind Gottes, dass du Gott deinen Papa nennen kannst, dass du weißt, wo du zugehörst, nämlich zur Familie Gottes. Wie bekommt Jesus Raum in meinem Herzen? Indem ich mein Herz öffne für ihn? Indem ich ihn einlade in mein Leben, indem ich meine Schuld vor Gott bekenne und sage, Gott, tut mir leid, dass ich bisher so gelebt habe, als würde es dich nicht geben. Komm in mein Leben. Und dann kommt Jesus ins Leben und du darfst neu beginnen. Und jetzt habe ich eine Frage mitgebracht für all diejenigen, die diesen Schritt schon getan haben, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben. Wie viel Raum hat Jesus in deinem Leben? Wie viel Raum darf Jesus in deinem Leben haben? Ich erzähle immer wieder gerne diese eine Geschichte, diese Parabel, die ich von Reinhard Bonke, einem starken Evangelisten aus Deutschland, der ja in Afrika einen wunderbaren Missionsdienst hatte, der inzwischen beim Herrn ist. Er erzählte in einer seiner Predigt eine Geschichte von einem Mann, ich nenne ihn mal John. Dieser John hat Jesus in sein Leben aufgenommen. Jesus hat in sein Herz angeklopft und eines Tages hat er vor Jesus seine Schuld bekannt und hat Jesus in sein Leben aufgenommen. Und dann passierte Folgendes. Er gab Jesus sein Gästezimmer, bildlich gesprochen, und hat gesagt, Jesus, ich integriere dich in meinem Leben. Du darfst bei mir wohnen. Ich habe ein schönes Gästezimmer für dich. Doch am nächsten Tag klopfte es an der Türe. Nun, dieses Mal war es nicht Jesus, weil Jesus war ja schon in dem Haus seines Lebens. Und als John dann zur Tür rennt, stellt er plötzlich fest, dass da jemand ist, den er nicht gerne bei sich haben wollte, nämlich der Teufel selbst. Und der Teufel kommt über ihn mit übelsten Versuchungen, mit Ärger, mit Wut, mit Enttäuschung, mit Anklage, mit Hass, mit verschiedensten Begierden, mit unreinen Gedanken. Und John kämpft so den ganzen Tag. Und irgendwie zum Ende des Tages ist er völlig erschöpft und hat es gerade so aus letzter Kraft noch geschafft, die Tür zuzuziehen. Und der Teufel ist raus und John ist völlig erschöpft. Und plötzlich wird ihm bewusst, dass er doch Jesus in sein Haus eingeladen hat. Wie kann das sein, dass solche übelsten Versuchungen über ihn kommen? Und dann geht John in das Gästezimmer zu Jesus und sagt, Jesus, warum hast du mir nicht geholfen? Und Jesus sagt zu ihm, John, du hast mich nicht gerufen. Und John wird einsichtig und merkt, ja, das ist nicht fair. Ich habe hier ein großes Haus. 5 Zimmer unten, 5 Zimmer oben. Und Jesus kriegt nur das eine Gästezimmer. Und John sagt, Jesus, ich habe erkannt, das ist nicht fair. Wir teilen alles gleich. Du bekommst das Obergeschoss und ich bleib unten im Erdgeschoss wohnen. Okay, Jesus nimmt das, was man ihm anbietet. Und jetzt ist Jesus oben im Haus von John. Doch am nächsten Morgen klopft es wieder an der Tür. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert. Die gleiche Geschichte wiederholt sich wieder. Inzwischen ist John ein bisschen enttäuscht und ärgerlich, auch enttäuscht von Jesus. Wieso hat Jesus mir nicht geholfen? Und dann geht John zu Jesus und sagt, Jesus, warum hast du mir nicht geholfen? Und Jesus sagt zu ihm, John, ich sehe, was für Kämpfe du hast. Lass mich dir helfen. Komm, wir machen das anders. Anstelle, dass ich Gast bei dir bin, gibst du mir den Schlüssel des Hauses und du wohnst jetzt bei mir. Willst du mich nicht zum Herrn deines Hauses machen? Und ich kümmere mich dann um den Rest. Und John sagt ja, er übergibt Jesus den Schlüssel und er sagt, ja, Jesus, das möchte ich. Jetzt sollst du der Herr meines ganzen Lebens sein. Am nächsten Morgen wiederholt sich die Geschichte in dem Sinne, dass es an der Türe klopft. Nur dieses Mal, als John zur Tür rennen will, hält Jesus ihn an und sagt, warte, das ist nicht dein Haus. Ich habe den Schlüssel. Ich gehe zur Tür. John guckt, was jetzt passiert. Jesus geht zur Tür, öffnet die Tür und da ist tatsächlich wieder der Teufel mit seinen übelsten Anfeindungen und Versuchungen. Und als er Jesus sieht, läuft er davon und merkt, ich muss mich in der Tür vertan haben. Was will uns diese Geschichte lehren? Jesus will den ganzen Raum in unserem Leben haben. Darf Jesus der Herr deines Lebenshauses sein, in allen Bereichen deines Lebens? Oder ist es nur das Gästezimmer? Willst du Jesus nur in deinem Leben integrieren, sodass er auch ein bisschen Platz da hat? Oder darf Jesus den Raum ausfüllen und der Herr deines Lebens sein? Darf Jesus in dem Wohnzimmer deines Lebens sein und mit dir zusammen die Musik hören, die du hörst, die Filme gucken, die du guckst, die Gäste empfangen, die du empfängst? Darf Jesus in der Küche sein und mit dir zusammen das Essen essen, was du isst, die Getränke trinken, die du trinkst, und? Darf Jesus mit dir im Schlafzimmer sein? Darf Jesus mit dir im Büro sein? Darf Jesus alle Bereiche deines Lebens bestimmen? Darf er das Sagen haben? Und jeder, der Jesus zum Herrn seines Lebens gemacht hat, hat die Erfahrung gemacht, es ist gut, wenn Gott in allen Bereichen des Lebens das Sagen hat. Dann kehrt nämlich Ruhe ein. Dann können wir auch die übelsten Versuchungen überwinden und die schmerzvollen Erfahrungen unseres Lebens und Sorgen und Ängste alles bei ihm abgeben und er kümmert sich. Glaubst du das? Wie geht das denn ganz praktisch? Wie bekommt Jesus mehr Raum in unserem Leben? Darüber möchte ich mit euch zusammen auch ein bisschen nachdenken. Und ja, wir sind ja gerade in der Predigtserie aus dem Buch Nehemia. Und in dem Buch Nehemia, da ist die Rede davon, dass das Volk Israel sich von Gott entfernt und entfremdet hat. Sie haben im Exil gelebt, im Persischen Reich. Und dann gab es einen Mann namens Nehemia, der gehört hat, dass in Israel, in Jerusalem, der totale Niedergang ist. Sie sind ungeschützt, sie sind von Feinden beherrscht. Und sie haben sich auch so von Gott schon entfernt und entfremdet. Und er geht dorthin und baut die Mauern wieder auf. Und als die Mauern wieder aufgebaut wurden, dann lesen wir dass das Wort Gottes wieder entdeckt wurde. Und der Priester Esra fing an, das Wort Gottes zu lesen. Ich lese das in Nehemia Kapitel 8, Verse 8 bis 10. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Und Nehemia, das ist der Statthalter, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte, und die Leviten und das Volk lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk: Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Darum sprach er zu ihnen: Geht hin und esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Also, das muss man sich so vorstellen. Sie lesen das Wort Gottes, entdecken neu die Gebote, die Ordnungen Gottes, und ihnen wird bewusst, wie weit sie sich von Gott entfernt haben. Dass sie überhaupt nicht mehr nach den Geboten und Ordnungen Gottes leben und dass sie ihren Gott eigentlich gar nicht mehr kennen. Und sie sind betroffen in ihren Herzen. Sie sind traurig. Und sie merken, meine Güte, wie weit haben wir uns von Gott entfernt. Gibt es eine Chance zurück? Gibt es Vergebung? Und Nehemia sagt hier, hey, heute ist nicht der Tag, um traurig zu sein, sondern es ist der Tag, um dankbar zu sein. Und wenn wir weiter das Buch Nehemia lesen, dann werden wir feststellen, dass sie tatsächlich zu Gott umgekehrt sind, dass sie neu ihr Leben nach Gottes Geboten und Ordnungen eingerichtet haben und dass wieder Segen kam. Im 2. Korinther 7, Vers 10 wird etwas erklärt über eine Traurigkeit, die auch gut sein kann. Denn die von Gott bewirkte Traurigkeit führt zur Umkehr und bringt Rettung. Und wer sollte das jemals bereuen? Nur die Traurigkeit, die rein menschlicher Art ist, bewirkt den Tod. Es gibt also auch eine Traurigkeit, die von Gott bewirkt ist, wo wir überführt werden von unseren Sünden, wo wir zur Erkenntnis kommen, was verkehrt läuft in unserem Leben. Und dann ist die Erkenntnis schon der erste Schritt zur Besserung. So, wenn wir erkannt haben, was verkehrt läuft und Gott uns seine Hand der Hilfe anbietet, dann können wir uns wiederum freuen. Und so sagt hier Paulus, dass eine von Gott gewirkte Traurigkeit gut ist, denn sie führt zur Umkehr zu Gott. Und das bringt wiederum Freude. Deswegen sagt Nehemia auch, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ja, ihr dürft auch mal traurig sein. Ja, wir dürfen auch mal traurig sein, wenn wir feststellen, dass in unserem Leben etwas verkehrt läuft. Wenn wir feststellen, dass da noch Sünde ist in unserem Leben. Wenn wir feststellen, dass wir Bereiche in unserem Leben haben, die wir irgendwie nicht in den Griff bekommen. Wir wollen, wie es besser ist, und wir machen es wie immer. Wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Und wenn wir dann mit unseren Unzulänglichkeiten, mit unserem Versagen, mit unseren Süchten, mit unseren Bindungen, mit unserer Schwachheit zu Gott kommen, durchaus auch traurig, dass es so ist, dann kommt Gott uns zu Hilfe und vergibt uns unsere Schuld, wenn wir unsere Schuld vor ihm bekennen. Und befreit uns und verändert uns und schenkt Sättigung unserer Seele da, wo wir an falschen Stellen Sättigung gesucht haben. Hey, Traurigkeit kann manchmal auch gut sein. In dem Fall, wenn sie uns zu Gott hinführt, zur Umkehr führt. Nicht die Traurigkeit, die in Verzweiflung endet, wie hier geschrieben steht, Traurigkeit, die rein menschlicher Art ist. Die führt zum Tod, die führt in die Verzweiflung. Aber wenn wir traurig sind, weil wir erkennen, hey, da läuft was schief, aber dann das vor Gott bekennen und seine Hilfe in Anspruch nehmen, dann führt diese Traurigkeit zur Freude. Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Amen. Das ist die große Lektion aus dem Leben des Volkes Israels, aus dem Nehemia-Buch. Ja, wie bekommt das Wort Gottes den richtigen Platz in unserem Leben? Hier habe ich einen Stein mitgebracht, wo Wort Gottes draufsteht. Ist es nicht oft so in unserem Leben, dass unser Leben so voll ist mit allem Möglichen, mit bestimmten Aufgaben, Verpflichtungen, schon als Kinder morgens aufstehen und in den Kindergarten, später ist die Schule, die Hausaufgaben, die Klassenarbeiten, das Studium, die Aufgaben am Arbeitsplatz, der Beruf, die Familie, die Besorgungen, das bisschen Haushalt, der Einkauf. Es gibt so viel zu tun und alles ist irgendwie wichtig. Und unser Leben ist so gefüllt mit allem Möglichen. Das muss gar nicht unbedingt Sünde und Böse sein, sondern es ist einfach voll mit allem Möglichen. Und dann ist da einfach nicht mehr viel Raum in unserem Leben. Wie bekommt Jesus mehr Raum in meinem Leben? Die nächste Bibelstelle macht es deutlich. Lasst uns das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Wohnen, richtig, aufnehmen. Es soll Raum haben in uns. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Okay, hier steht ganz viel in diesen zwei Versen. Und ich habe das jetzt mal so rausgeschrieben, was wir in dem Text auch markiert sehen. Wort Christi, einander, Psalmen, Lobgesänge, geistliche Lieder, Herz, alles, was ihr tut. Also das ganze Leben, so wie in der Geschichte von John. Ne? Alle Bereiche des Lebens will Gott, dass wir unter seine Herrschaft stellen. Also, wenn wir dann jetzt in unser volles Leben noch versuchen, das Wort Gottes reinzunehmen. Also morgens, wenn du aufstehst, man nennt das auch stille Zeit, wo du das Wort Gottes liest und es zu dir sprechen lässt. Okay, ja, dann versucht man das mal. Oh, das passt noch rein, wunderbar. Gut, und dann steht da geschrieben, Glaubensgemeinschaft, also einander, lehrt, ermahnt, ermutigt einander, einander, Glaubensgemeinschaft. Das ist das, was wir hier tun, indem wir zum Gottesdienst gehen und Gemeinschaft haben mit anderen, die so wie wir auf dem Weg mit Jesus sind. Dann, ja, dann kommt der Gottesdienst am Sonntag noch dazu, ja, vielleicht dann noch die Kleingruppe in der Woche, die Jugendgruppe, wie auch immer. Okay, und dann lesen wir weiter, Gebete. Die Psalmen steht da geschrieben. Psalmen ist das Gebetsbuch des Alten Testaments. Also die Gebete, ja. Wo haben wir das denn? Gebete, ja. Gebet, die Gemeinschaft, das Gespräch mit Gott. Gut, das soll auch noch Platz haben im Leben. Irgendwie, naja, passt nicht mehr ganz rein. Aber wir versuchen's. Ein kurzes Gebet am Morgen. Herr, segne diesen Tag, hilf mir, durch den Tag zu kommen. Na gut, ja. Dann ist hier die Rede auch noch vom Lobpreis. Das ist das, was wir jetzt zusammengetan haben. Gott, die Loblieder gesungen haben, aber Lobpreis ist so viel mehr als nur Lieder singen. Anbetung Gottes. Gut, ja, ein bisschen Lobpreis. Vielleicht unterwegs im Auto, während du zur Arbeit fährst, Lobpreismusik einschalten. Gut, ja, machen wir das doch. Ja, irgendwie. Meine Güte, da ist doch kein Platz mehr in meinem Leben. Aber hier steht auch noch Heiliger Geist oder geistliche Lieder, die Geistesgaben zur Entfaltung bringen, das Sprachengebet, diese Verbindung mit Gott durch den Heiligen Geist, Heiliger Geist, ja, Heiliger Geist, irgendwie noch mit rein, bitte hilf mir, Herr, hilf. So, und dann steht da noch Herzenshaltung von, mit dankbarem Herzen sollen wir das auch tun. Nicht nur irgendwie schaffen so, sondern Gott sieht in unser Herz. Es soll noch aus dankbarem Herzen passieren. Ja, wie machen wir das denn? Naja, irgendwie, hoffentlich kracht das nicht ein. So, die Herzenshaltung ist wichtig, ja gut. Und dann ist da die Rede vom Lebenswandel mit Worten und Werken, mit dem ganzen Leben, mit allem, was ihr tut und nicht tut. Was ihr redet und nicht redet, soll Gott geehrt werden. Das ganze Leben, Lebenswandel, kriegen wir nicht mehr rein. Das Leben ist so voll. Und das ist das Gefühl von vielen von uns. Ist es nicht auch dein Gefühl? Mein Gefühl ist es immer wieder. Und ich möchte euch heute ein Geheimnis zeigen, wie alles dann doch noch ins Leben passen kann, wenn alles den richtigen Platz im Leben bekommt. Das ist eine Frage von Prioritäten auch im Leben. So, diesen ganzen Sand von allem Möglichen, was es im Leben zu tun gibt, die ganzen To-Dos, Verpflichtungen, Verantwortungen, die wir tragen, schütten wir mal alles wieder zurück. Und wir fangen mal damit an, wie es hier geschrieben steht, Wort Gottes zuerst. Ich will, dass das Wort Gottes Raum in meinem Leben hat. Ich will mich danach richten. Ich fange den Morgen damit an, dass ich in der Bibel lese und nicht damit, dass ich mir irgendwelche Reels anschaue und 1000 kleine Filmchen nebenbei. Hey, die größte Währung unserer Zeit ist die Aufmerksamkeit. Du musst gar nicht mehr bezahlen für irgendwelche Apps und sonst was. Du musst nur die Werbung anschauen. Dann kriegst du alles umsonst. Also die größte Währung unserer Zeit ist Aufmerksamkeit. Wie kann Gott und sein Wort wieder Aufmerksamkeit bekommen in unserem Leben? Im Leben des Volkes Israel ist das Wort Gottes verschwunden und so haben sie sich dann auch von Gott entfernt. Und als sie das Wort Gottes wieder entdeckt haben, waren sie traurig festzustellen, was alles schief läuft. Und Gott sei Dank sind sie zu Gott umgekehrt. Also Wort Gottes soll wieder Priorität bekommen. Ich will mal schonungslos ehrlich auch vor euch sein. Vor einiger Zeit habe ich festgestellt, durch so eine Wochenauswertung, dass ich 3 Stunden am Tag in sozialen Medien verbracht habe in dieser Woche. Ich habe gedacht, wow, das ist richtig viel. Und was habe ich da getan? Eigentlich nur sinnlos, das meiste. Irgendwelche Reels, irgendwie ein bisschen Facebook, ein bisschen Insta, ein bisschen YouTube, alles Mögliche, nur irgendwie 3 Stunden sind schnell weg. So immer wieder 10 Minuten und dann ein bisschen, also es gibt ja keine Minute Ruhe mehr. Selbst auf der Toilette ist das Handy dabei und unterhält dich. Eine gute Idee wäre, da eine Bibel hinzulegen. Ja, warum denn nicht? Ja, ich gebe hier gute Vorschläge. Hey, ich habe Facebook und Co. von meinem Handy erstmal entfernt, weil ich so geschockt war, wie viel Zeit das raubt. Und ich habe angefangen, mehr Zeit und Ruhe im Wort Gottes und mit Gott zu verbringen. Okay, Wort Gottes soll als erstes den Tag und das Leben füllen. Gut, dann Glaubensgemeinschaft. Also so wie heute, wir kommen zusammen, wir haben Gemeinschaft, wir lesen zusammen das Wort Gottes. Wir treffen uns, wir ermutigen, wir ermahnen, wir inspirieren einander, wir lernen gemeinsam Weisheit aus dem Wort Gottes. Gut, dann Gebete. Gebete, das Gespräch mit Gott zu suchen. Wenn das Raum bekommt in deinem Leben. Oh, ich will Martin Luther mal zitieren an dieser Stelle. Martin Luther hat es mal so gesagt. Heute habe ich viel zu tun, deswegen muss ich viel beten. Ich habe so viel Arbeit, dass ich nicht auskomme, ohne täglich mindestens 3 Stunden meiner besten Zeit dem Gebet zu widmen. Martin Luther pflegte für gewöhnlich 1 Stunde am Morgen Zeit im Gebet zu verbringen. Aber er sagte dann, wenn er merkte, dass es Tage gibt, wo besonders viel ansteht, dann brauchte er 2 Stunden mehr. Und dann, das Tolle ist, auch eine Aussage von ihm, ein gutes Gebet soll nicht lang sein, auch nicht lang hingezogen werden, sondern es soll oft und herzlich sein. Also es geht nicht um irgendeine Pflichterfüllung und Leistung, jetzt morgens 2-3 Stunden Gebet. Nein, Gebet ist das Gespräch mit Gott, auch über den Tag hindurch. Und dann noch eine Aussage von ihm, wenn ich auch nur einen einzigen Tag das Gebet vernachlässige, verliere ich viel vom Feuer des Glaubens. Voll stark. Hey, Gebet ist so wichtig, dieser Kontakt mit Gott, die Gemeinschaft, das Gespräch, wo wir Gott unser Herz öffnen, wo wir ihm alles mitteilen, was uns bewegt, wo wir ihn einladen in alle Bereiche unseres Denkens, Fühlens und Handelns. Und ja, Gebet ist diese Kommunikation mit Gott. Ja, okay, Gebet soll Raum haben in meinem Leben. Irgendwie, ja, da ist Gebet. Und dann steht weitergeschrieben, wenn wir die Folie zurückgehen, Lobpreis. Ob durch Lieder oder durch Worte oder durch Taten, die wir tun, Lobpreis soll Raum haben in meinem Leben. Und dann ist da die Rede vom Heiligen Geist. Das Sprechen und Beten und Singen in Sprachen des Heiligen Geistes, das ist so wunderbar. Du kannst es unterwegs beim Autofahren tun. Du kannst es in deiner Gebetszeit haben. Die Gaben, die der Heilige Geist schenkt. Also das alles in deinem Leben soll Raum haben. Der Heilige Geist soll wirken in meinem Leben. Und dann die Herzenshaltung soll Dankbarkeit sein. Die Herzenshaltung soll Anbetung sein. Und das soll sich durchziehen durch mein ganzes Leben, meinen ganzen Lebenswandel. Ja, alles reingepasst. Und ist auch voll, denkt man. Ja, da gibt's dann natürlich noch die Aufgaben zu tun, ne? Das soll man ja auch nicht vergessen, ne? Soll man auch zur Arbeit gehen. Nicht nur Zeit zu Hause verbringen. Manche denken von den Pastoren, dass sie nur zu Hause sitzen und die Bibel lesen und die haben es ja gut. Jemand hat mich mal gefragt, was machst du da als Pastor den ganzen Tag? Ich habe ihn eingeladen, einen Tag mit mir zu verbringen. Es gibt so viel zu tun. Ich will jetzt nicht auf die Einzelheiten aus meinem Leben eingehen, aber aus dem allgemeinen Leben. So, okay. Morgens aufstehen, erstmal Kaffee kochen, ne? Und den Kaffee der geliebten Ehefrau ans Bett bringen. Wäre eine gute Idee. Okay, zur Arbeit gehen, ne? Ah, Zähne putzen wäre auch gut. Ja, zur Schule, Hausaufgaben, naja, das bisschen Haushalt, wie schon gesagt, Einkauf, Wäsche waschen, kochen. Oh, die Kinder müssen versorgt werden, gepflegt werden. Es gibt so viel zu tun. Naja, und dann sind da vielleicht auch noch die Eltern, die gepflegt werden müssen. Für diejenigen, die vielleicht keine kleinen Kinder mehr haben, dann haben wir die älter gewordenen Eltern. Oh ja, da gibt's noch Dienste in der Gemeinde. Vielen Dank, Pastor. Bitte auch nicht vergessen, die Dienste in der Gemeinde. Naja, so hier im Lobpreis singen, das bedeutet aber auch Proben, üben, ne? Freizeit ist auch wichtig, genau. Einfach mal Freizeit genießen, ne? Hobbys hat Gott auch nichts gegen. Alles das soll Raum haben in unserem Leben. Und ja, schaut doch mal, wenn alles die richtige Reihenfolge hat und die Prioritäten richtig gesetzt sind, dann passt alles auch rein. Und wenn es voll ist, kann man den Deckel auch mal zumachen, dann ist gut. Was will ich mit all dem bewirken und sagen? Ich will abschließen mit einer letzten Bibelstelle und das Lobpreisteam kann gerne schon nach vorne kommen. Johannes betet für seinen Jünger, für seinen Freund Gaius und sagt, es ist mein Wunsch, dass du gesund bleibst und dass es dir in jeder Hinsicht gut geht. So gut, wie das im Hinblick auf deinen Glauben der Fall ist. Wenn unser geistiges Leben gesund ist, dann wirkt sich das auch aus auf unsere körperliche Gesundheit, auf unsere Seele, auf unser ganzheitliches Wohlergehen. Und ich möchte uns einladen, dass wir neu Gott und sein Wort an die erste Stelle stellen. Nicht nur gute Vorsätze zu machen, sondern einfach tun. Ich habe hier zum Beispiel einen Bibelleseplan, der mir hilft, so in einem Jahr durch die Bibel zu kommen. Und meistens schaffe ich nicht in einem Jahr, sondern erst in 2 oder 3 Jahren, auch in Ordnung. Aber das Wort Gottes soll reichlich unter uns wohnen. Wenn du damit mal beginnen möchtest, dann habe ich einen Bibelleseplan für dich hier liegen oder auch hinten am Infopunkt. Das Gebet, das Gespräch mit Gott zu suchen, am frühen Morgen, aber dann auch durch den Tag hindurch. Lobpreis. Anbetungsmusik in dein Leben aufzunehmen, denn das berührt unser Herz und in den Lobpreisliedern wird Gott groß gemacht und dann werden die Probleme klein, wenn Gott groß ist in unserem Leben. Alle Bereiche unseres Lebens sollen unter Gottes Ordnung und Gottes Herrschaft kommen. Und ich möchte uns heute einladen, dass wir mit diesem Lied, was wir gleich zusammen singen, uns bewusst machen, Herr, du sollst Raum haben in meinem Leben. Ich schaffe Raum für dich, mein Gott. Und das beginnt damit, dass du Jesus zum Herrn deines Lebens machst. Dass du heute, vielleicht zum ersten Mal, Jesus einlädst, in dein Leben zu kommen und sagen, Jesus, ich glaube an dich, dass du der von Gott gesandte Retter bist. Vergib mir alle meine Schuld und ich will ein neues Leben leben. Ich will neu beginnen, frei von Schuld und schlechtem Gewissen. Ich will, dass du mein Herz reinigst und dass du mein Leben bestimmst ab heute. Dann beginne mit diesem Gebet. Und wenn du das schon getan hast, wie der John in meiner Parabel, dann kannst du bewusst Jesus in alle Bereiche deines Lebens einladen. Und vielleicht ist da jetzt auch eine Traurigkeit, wo du merkst in deinem Leben, wie viel Zeit verschwendet wird. Oder vielleicht merkst du, dass in bestimmten Bereichen deines Lebens du Gott noch nicht den Schlüssel übergeben hast. Dass du Gott im Bereich deiner Finanzen nicht vertrauen kannst. Dass in deinen Beziehungen Zerbruch ist und dass du da Heilung benötigst. Oder welche Bereiche auch immer es in deinem Leben sind, wo Gott noch nicht regiert. Und du bist vielleicht auch traurig darüber. Dann möchte ich dich einladen, Jesus den Schlüssel zu übergeben und zu sagen, Jesus, komm in alle Bereiche meines Lebens. Ich will es nicht länger versuchen, es selbst zu schaffen, sondern ich möchte, dass du es bewirkst. Lass uns aufstehen und ein Gebet zusammensprechen und singen. Bete gerne mit, wenn du heute Jesus in dein Leben einladen möchtest. Bete in deinem Herzen mit. Du kannst gerne laut mitbeten. Aber mach es von Herzen. Jesus Christus, ich lade dich ein in mein Leben. Ich öffne dir mein Herz. Vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe, wo ich nicht nach dir und deinem Willen gefragt habe, wo ich Schuld auf mich geladen habe. Vergib mir. Ich glaube an dich als den Retter meines Lebens. Und ich übertrage dir heute die Herrschaft meines Lebens, den Schlüssel meines Lebens. Regiere du in mir, bestimme du mein Leben. Du bist mein Retter, du bist mein Herr. Komm in mein Leben. Ich empfange deine Vergebung. Ich empfange deinen Frieden. Und ich glaube daran, dass du mich zum Kind Gottes gemacht hast. Und ich darf neu beginnen. Danke dafür. Und jetzt lade ich dich ein, mitzubeten, wenn du Jesus schon in dein Leben aufgenommen hast, aber dir bewusst wird, dass der Fall ist. Oder dass die Prioritäten nicht richtig geordnet sind in deinem Leben. Jesus Christus, ich schaffe Raum für dich in meinem Herzen, in meinem Leben, in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen, in meiner Tagesgestaltung, in meinen Beziehungen, in meinen Finanzen, in allem sollst du der Herr meines Lebens sein. Ich gebe dir mein Herz. Vergib mir. Da, wo ich Zeit verschwendet und irgendwie sinnlos verplempert habe. Vergib mir. Da, wo ich Sünde toleriert habe in meinem Leben. Reinige mein Herz. Befreie mich von Wut, von Ärger, von Ängsten, von Sorgen, von Hass und Neid, von unreinen Gedanken und Taten. Vergib mir. Komm in alle Bereiche meines Lebens, Jesus. Ich schaffe Raum für dich. Und hilf mir, Jesus, mich bei dir zu sättigen. Dein Wort soll Raum haben in meinem Leben. Dein Geist soll Raum haben in meinem Leben. Gebet soll Raum haben in meinem Leben. Ich will dich anbeten mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe. Jesus, komm. Nimm den Raum ein in meinem ganzen Leben. Alles gebe ich dir, Herr. Amen. Lass uns das in einem Lied noch zum Ausdruck bringen.